Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kopfknistern, dem Podcast des Pontes-Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Als Institut ist es uns ein Anliegen, Brücken zu bauen zwischen Denken und Glauben. Das heißt, wir wollen zeigen, dass man auch als kritisch nachdenkender Mensch an Gott glauben kann oder dass uns sogar das kritische Denken zu Gott führen kann. In der heutigen Folge geht es deswegen auch wieder einmal um eine super spannende Frage, nämlich die Frage, warum gerade der christliche Glaube, also warum sollte gerade der christliche Glaube wahr sein? Es gibt so viele verschiedene Religionen, Weltanschauungen etc. Da kann man sich ja fast gar nicht entscheiden. Also warum das Christentum?
Hallo und herzlich willkommen zu Kopfknistern, auch von mir. In dieser Staffel geht es ja um die große Frage, warum sollte gerade der christliche Gott die Wahrheit sein? Also warum sollte das Ganze mit Gott eigentlich stimmen? Und das führt ja zu der spannenden Frage, wie ist das überhaupt mit so einem exklusiven Wahrheitsanspruch? Macht er nicht total intolerant? Führt er nicht zu mehr Gewalt? Ned Flanders zum Beispiel, der berühmte christliche Nachbar von den Simpsons, wird in einer Folge gefragt, Ned, was hast du eigentlich am Wochenende gemacht? Und seine Antwort ist, wir sind auf eine Freizeit gefahren und haben gelernt, wie man Leute verurteilt. Und das ist doch, denken viele eigentlich, das, wozu das führt. Nietzsche sagt, der Monotheismus ist die wahrscheinlich größte Gefahr der bisherigen Menschheit, weil das nämlich dazu führt, dass man Leute einteilt in drinnen und draußen, in richtig und falsch. Und Foucault, einer der postmodernen Philosophen, sagt zu Recht, jeder Wahrheitsanspruch hat doch irgendwie auch einen Machtanspruch und das kann eben zu Gewalt führen. Aktuell geht die Bedrohung, die wir sehen, vielleicht eher von islamistisch geprägten Fundamentalisten aus, aber auch das Christentum hat da ja eine ganz unrühmliche Geschichte mit Inquisitionen und Kreuzzügen. Oder wenn man sich ganz aktuell die Ukraine anschaut und die unrühmliche Rolle, die die orthodoxe Kirche spielt, die nämlich diesen Angriffskrieg für Russland legitimisiert. Da hat man doch sehr große Fragezeichen. Also die erste Frage ist die Frage nach dem Gewaltpotenzial der Religion. Und die zweite Frage ist das überhaupt valide? Also kann man überhaupt sagen, es gibt eine einzige Wahrheit? Gibt es überhaupt absolute Wahrheit? Denn Wahrheit ist doch irgendwie immer subjektiv. Also das hängt doch sehr stark vom Betrachter ab. Und gerade Weltanschauung oder Religion fällt doch in eine ganz andere Kategorie als Wahrheit. Da wird häufig eine Geschichte erzählt vom Elefanten, vielleicht habt ihr die schon mal gehört, kommt eher so aus dem buddhistisch-hinduistischen Hintergrund, wurde aber in neuerer Zeit von dem sehr einflussreichen Religionsphilosophen John Hick ganz neu wiederbelebt. Also da sind drei Blinde in einem Raum mit einem Elefanten und die sollen beschreiben, wie der Elefant so ist. Und der erste hat den Rüssel in der Hand und sagt, ah, der Elefant, der ist lang und dünn wie so ein Tau. Der zweite berührt das Bein und sagt, nee, der Elefant ist rund und rau wie ein Baum. Der dritte steht am Bauch und sagt, alles Quatsch, der Elefant ist riesig und flach wie eine Wand. Genauso, das ist sozusagen die Moral der Geschichte, ist das doch mit den Religionen. Wir müssten eigentlich verstehen, dass alle zum selben Gott beten, dass wir nur unterschiedliche Perspektiven auf ihn haben. Diese Ansicht, die nennt man religiösen Relativismus oder auch religiösen Pluralismus. Wir haben also zwei große Themenkomplexe bei dieser spannenden Frage. Erstens die Intoleranz und das Spaltungspotenzial von Religion und dann die Validität von diesem Wahrheitsanspruch. Und damit will ich mich in den nächsten Minuten zusammen mit euch beschäftigen. Also erstens, wie ist das mit dem Wahrheitsanspruch? Kann man das überhaupt sagen? Ich gebe dieser Kritik, um ehrlich zu sein, in sehr vielem Recht. Also wenn Religion dazu führt, dass ich sage, ich habe die Wahrheit und darum bin ich ein besserer Mensch, weil ich irgendwie mich besser verhalte, dann kann das natürlich ganz schreckliche Auswirkungen haben und das sehen wir auch in der Geschichte und in der Gegenwart. Ich glaube auch, dass auf jeden Fall religiöse Menschen sich hinterfragen sollten und sich überlegen sollen, wo führt mein Glaube dazu, dass ich andere ausgrenze, weil die eben ganz anders leben als ich. Und ja, natürlich gibt es subjektive und objektive Wahrheit, also ob ich jetzt Toblerone toll finde oder Rittersport ist sehr, sehr subjektiv. Ich finde beides gut. Die Frage, die ich aber trotzdem an das Ganze habe, ist denn diese Ansicht tragfähig? Also nochmal zurück zum Elefanten mit dem Blinden, die ja scheinbar alle einen Teil der Wahrheit haben. Ich habe mit dieser Story mehrere Probleme. Die erste Frage, die ich mir immer stelle, ist, was eigentlich mit dem, der die Geschichte erzählt? Also der behauptet ja als einziger, dass er nicht blind ist oder sie. Während alle anderen blind für die Wahrheit ist der Erzähler, die Erzählerin sehend und kennt die volle Wahrheit, nämlich, dass es gar keine Wahrheit gibt oder dass alle einen Teil der Wahrheit haben. Und das bedeutet ja, dass er damit tut, was er selbst verneint. Also indem man sagt, es gibt keine Wahrheit, stellt man ja eine absolute Wahrheit auf. Es ist also im Grundprinzip schon irgendwie ein logischer Fehlschluss. Man tut da was, was man selbst eigentlich verneint. Und ich habe selbst erlebt, dass das nicht nur logisch schwierig ist, sondern dass das genauso zu Arroganz führen kann. Ich hatte ein sehr gutes Gespräch neulich an der Universität mit einem muslimischen, pakistanischen Studenten namens Mohammed. Wir haben uns unterhalten über unsere unterschiedlichen Religionen und das, was wir so glauben. Und dann kam ein dritter Student dazu und der hat die ganze Zeit uns unterbrochen und immer gesagt, hey, ihr müsstet mal endlich aufhören, über die Unterschiede zu reden, über Jesus und das Kreuz und so. Ihr solltet endlich verstehen, ihr glaubt doch beide an den gleichen Gott. Das war für uns in dem Moment ein absoluter Gesprächskiller für ein Gespräch, das für uns super interessant war. Es war aber auch so, als würde uns jemand vorschreiben, etwas was zu glauben, was wir überhaupt gar nicht glauben. Also wir kommen philosophisch um diesen Wahrheitsanspruch nicht drumherum. Und zweitens, man lebt auch praktisch meistens nicht so, dass alles gleich wahr ist. Wer das nicht glaubt, dem schlage ich einen simplen Test vor. Das ist für alle Studenten und Schüler. Wer nicht mehr in die Uni geht, der kann sich das vielleicht noch vorstellen. Also wenn ihr in der nächsten Klausur durchfallt, was hoffentlich noch sehr weit weg ist, dann geht doch mal zum Prof und sagt, ja, also Frau Professor, das ist jetzt vielleicht Ihre Wahrheit, dass ich nicht bestanden habe. Meine sieht aber ganz anders aus. Ich verspreche euch, ihr werdet damit nicht durchkommen. Also es gibt in sehr wichtigen Bereichen eben doch eine Wahrheit. Und die aktuelle Diskussion zum Beispiel um Fake News auf Social Media zeigt ja auch, wie gefährlich und demokratiegefährdend es sein kann, wenn jemand einfach so alternative Fakten verbreitet. Auch der Krieg in der Ukraine zeigt das. Es ist wichtig für unsere Demokratie und unser friedliches Zusammenleben, dass wir um Wahrheit ringen und sie suchen. Okay, kann man sagen, ist ja schön und gut, aber ist das mit Religion nicht doch irgendwie was ganz anderes? Also Glaube kann man doch gar nicht sagen, dass das universell Wahrheit ist, weil das doch immer ein Produkt der speziellen Geschichte und der Kultur ist. Dazu hat der analytische Philosoph Alvin Plantinga, der in Yale lehrt, einmal erzählt, dass er eine Debatte hatte mit einem religiösen Pluralisten. Und er hat zu Alvin Plantinga gesagt, wenn Sie in Marokko geboren wären, dann wären Sie doch kein Christ. Also das Ganze ist doch sehr stark von der Kultur und der Geschichte geprägt. Daraufhin hat Alvin Plantinga gesagt, das mag wohl sein, aber wenn Sie in Marokko geboren wären, dann wären Sie auch kein Relativist. Und das stimmt natürlich. Ja, Glaube und Denken ist sehr stark gesellschaftlich konditioniert und geprägt von der Gruppe, zu der wir gehören. Aber der Relativismus ist auch eine zutiefst westliche Ansicht. Es ist eine Weltanschauung, der die meisten Menschen auf dieser Welt eigentlich widersprechen und setzt damit unsere Kultur absolut. Das ist das, was ich ja auch gemerkt habe, zum Beispiel in der Diskussion mit meinem muslimischen Freund. Also die Aussage, dass es keine Wahrheit gibt oder dass irgendwie alles gleich ist, die können wir eigentlich nur aufstellen in Bereichen, die uns irgendwie egal sind, an denen nichts hängt. Also ob zum Beispiel in den Weiten des Universums es pastellfarbene Einhörner gibt, ich bezweifle es, aber es ist mir relativ egal, weil es mein Leben nur sehr peripher tangiert. Für viele Menschen ist Religion ja genauso ein Bereich, der ihnen eigentlich ziemlich egal ist. Das ist so ähnlich wie in der Ringparabel von Lessing. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch an die aus dem Deutschunterricht. Da ist eine Familie, die einen Ring besitzt und dieser Ring gibt dem Besitzer Gesundheit und langes Leben und Erfolg und Glück und alles, was man sich so erträumt. Und die Tradition ist, dass der Vater jeweils den Ring weitergibt an den Sohn, den er am meisten liebt. Also die Geschichte kommt noch aus einer eher patriarchal geprägten Gesellschaft. Und dann kommt der Ring aber an einen Vater, der hat 3 Söhne, die er alle gleich liebt. Da hat er natürlich ein Problem, aber der Vater ist nicht dumm. Er lässt einfach Duplikate von dem Ring machen und gibt jedem seiner Söhne einen Ring und sagt ihm, du bist der Erbe und Glück und Erfolg und langes Leben sind dein. Dann stirbt der Vater, die Söhne kommen zusammen und jeder zeigt den Ring und sagt, ich bin der Erbe. Und sie können sich nicht einigen, weil man nicht mehr sagen kann, welches der wahre Ring ist. Sie gehen darum also zu Nathan, dem Weisen, der sich das alles anhört und anschaut und am Ende sagt, ja, man kann das jetzt nicht mehr sagen, welches der wahre Ring ist. Das ist aber auch gar nicht so wichtig. Der Kern ist nämlich die tätige Liebe. Also es wird sich im Tun erweisen, welches jetzt der wahre Ring ist. Der Kern ist, dass man ein guter Mensch ist. Für Lessing stehen diese drei Ringe für die drei abrahamitischen Religionen. Und da sagt er eben, im Kern ist es doch egal, welcher Religion man folgt, Hauptsache man ist ein guter Mensch. Das Spannende an der ganzen Sache ist, dass Lessing damit unterstellt, dass Ethik das Wichtigste an der Religion ist. Das ist aber eigentlich eine sehr gefärbte Sicht, die eher von der Aufklärung kommt als aus dem Christentum. Meines Erachtens nimmt das den Selbstanspruch der Religion nicht ernst. Für die meisten Religionen, zumindest fürs Christentum kann ich das sagen, ist nämlich der Mittelpunkt, der Kern, die Verbindung zu Gott. Also wie ist das mit meiner Beziehung, mein Vertrauen zu Gott? Und gerade was den Punkt Gott angeht, haben die Religionen ja doch sehr unterschiedliche Auffassungen. Also da gibt es Religionen, die sagen, es gibt einen Gott, manche haben gar keinen Gott, zum Beispiel der Zen-Buddhismus. Es gibt viele Götter und dann sind da noch die Christen, die sagen, Gott ist drei in eins. Also wenn Gott wirklich existiert, dann kann er ja nicht das alles sein. Das ist an sich schon ein Widerspruch. Nochmal zurück zur Ringparabel. Die zeigt meines Erachtens die Suggestivkraft von Bildern. Also die Parabel wäre ja ganz anders, wenn man statt das Bild von einem Ring zum Beispiel ein Seil nehmen würde. Das würde meines Erachtens das Selbstverständnis von Religion aber sehr viel ernster nehmen, weil das Seil ja eine wichtige Sache ist. Also ich liebe es zum Beispiel klettern zu gehen, in den Alpen, in Österreich oder in der Schweiz. Und meistens gehe ich mit meinem Vater, weil der hat Ahnung. Wenn der jetzt eines Morgens in der Hütte noch kommen würde und sagen würde, hey, also ich habe hier drei Seile, welches jetzt genau das Richtige ist, das tragfähige Seil, kann ich mich nicht mehr ganz erinnern, aber ist auch gar nicht so wichtig, Hauptsache wir haben Spaß beim Klettern. Dann würde ich an diesem Tag auf der Hütte bleiben, weil mein Leben davon abhängt, welches das belastbare, das tragfähige Seil ist. Für Christinnen und Christen ist Gott ein reales Gegenüber und Glaube bedeutet, sein Leben an ihm festmachen. Alles ist damit connected. Ich habe ein ganz neues Zentrum, eine ganz neue Grundlage, eben ein neues Seil, an das ich mein Leben festmache. Und da würde ich sagen, ist es auf jeden Fall total wichtig zu wissen, ist das wahrhaftig, ist das real? Also nochmal kurz zusammengefasst, der Relativismus ist für mich nicht philosophisch haltbar, weil er sich selbst widerlegt, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Er ist auch praktisch nicht lebbar, also in den meisten Bereichen leben wir nicht danach, dass uns alles egal ist. Ich glaube, dass er auch akademisch unsauber gearbeitet hat und den Selbstanspruch der Religion, zumindest des Christentums, nicht ernst nimmt. Okay, kann man sagen, vielleicht dann doch nicht Relativismus, aber müssen wir nicht trotzdem Agnostiker sein? Also Gott ist doch per Definition ein Wesen außerhalb unseres Verstehenshorizonts. Da können wir doch gar nicht wissen, wer da ist. Wir können das doch gar nicht erkennen. Das stimmt, wenn Gott ein Elefant ist. Der Elefant hat ja die Eigenschaft, dass er stumm ist. Der sagt nicht, hey, ich bin keine Tau und keine Wand und kein Baum, sondern ein Elefant. Beim Elefant durchaus verständlich, er ist ja nicht Benjamin Blümchen. Aber wenn es Gott gibt und der uns gemacht hat, macht das da nicht Sinn, dass der Kontakt zu uns aufnimmt, sodass wir eben eine Ahnung von ihm bekommen und nicht länger im Dunkeln tappen müssen, sondern wissen, wie er ist. Als Christin glaube ich, dass Gott genau das gemacht hat. Dass er Kontakt zu uns aufgenommen hat in der radikalsten Form, die überhaupt möglich ist. Dass er nämlich einer von uns geworden ist. Gott Mensch geworden ist in diesem Jesus von Nazareth und dass wir an Jesus sehen, wie Gott eigentlich ist. Okay, kann man sagen, aber viele haben ja irgendwie diesen Anspruch, was von Gott zu wissen. Warum soll ich jetzt genau Jesus glauben? Hier sind zwei Hinweise, die diesen Anspruch von Jesus, dass er Gott ist, für mich glaubwürdig machen und einzigartig. Der erste Punkt ist für mich der einzigartige Anspruch, den Jesus hat. Also viele Menschen sagen ja von Jesus, oh, der ist irgendwie ein guter Mensch oder ein toller Lehrer, der ist irgendwie weise. Das Spannende ist, dass ich glaube, dass Jesus diese Möglichkeit, mit ihm umzugehen, eigentlich gar nicht offen gelassen hat. Weil Jesus nämlich von sich krasse Sachen behauptet. Der sagt Sachen wie, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und übrigens, ich bin Gott. Das ist eigentlich ziemlich arrogant, wenn das nicht stimmt. Also wenn ich mich in Köln auf den Domvorplatz stellen würde und sagen würde, hallo, ihr habt es vielleicht noch nicht erkannt, aber ich bin Göttin, ich bin Gott, dann würden die Kölner hoffentlich dafür sorgen, dass ich in die entsprechende therapeutische Einrichtung eingewiesen werde, weil das ein ziemlich sicheres Zeichen dafür ist, dass ich eine Psychose habe. Oder man könnte, wenn man irgendwie nochmal nett sein will, sagen, okay, sie ist vielleicht noch ganz bei Verstand, aber sie ist eine Lügnerin. Sie will die Leute verführen. Also wenn Jesus solche krassen Ansprüche hat, wie ich bin die Wahrheit, dann ist er entweder ein Lügner oder ein armer Irrer. In beiden Fällen könnte man aber nicht sagen, na, der ist wirklich ein toller Lehrer oder ein sehr guter Mensch. Oder, das ist eben die dritte Option, Jesus sagt die Wahrheit mit seinen krassen Ansprüchen. Woher soll man das aber jetzt bitte wissen? Das führt mich zu einer zweiten Besonderheit, wenn man sich Jesus so anschaut. Man kann nämlich bei Jesus anders als bei allen anderen Religionen nachprüfen, ist da was dran an dem, was er behauptet. Ja, Religion ist komplex, aber ich glaube, dass Jesus ein ziemlich guter Anfangspunkt dafür ist, um das Ganze nachzuprüfen. Weil nämlich das Christentum, anders als alle anderen Religionen, rein auf historischen Ereignissen basiert. Auf dem Leben, dem Tod und der Auferstehung Jesu. Und da kann man mit historischen Methoden prüfen, ist da was dran? Also klar, man kann das nicht beweisen, aber man kann gucken, wo führen mich die Indizien hin? Ist da was dran, dass Jesus tatsächlich von den Toten zurückgekommen ist? Kleiner Tipp, darum geht's in der übernächsten Folge mit Chris. Christinnen und Christen glauben, dass Gott sich in der Geschichte offenbart hat. Und dass es eben historische Indizien gibt, die zeigen, da ist wirklich was passiert. Und wenn das stimmt, wenn Jesus auferstanden ist von den Toten, wenn er wieder lebendig geworden ist, dann ist es doch sehr offensichtlich, dass hier was sehr Besonderes passiert ist. Dass er eben irgendwie nicht von dieser Welt ist, sondern übermenschlich, göttlich. Und dass Gott wie ein Stempel ihm aufdrückt und sagt, genau das, was der sagt, da stehe ich dahinter. Also, die Besonderheiten an Jesus sind erstens sein sehr besonderer Anspruch und zweitens, dass man mit historischen Methoden nachprüfen kann, ob an seinem Anspruch was dran ist. Wir haben also gesehen, dass wir alle fundamentale Glaubensüberzeugungen haben, von denen wir sagen, die sind wahr, obwohl die gar nicht unbedingt belegbar sind. Wir urteilen irgendwie alle, ob etwas wahr oder falsch ist. Und selbst der Relativismus muss andere ausschließen, die nicht die gleichen Prämissen teilen. Was ist jetzt aber nochmal mit der Intoleranz und dem Gewaltpotenzial von dem Wahrheitsanspruch, gerade von Religion? Wenn wir dem Wahrheitsanspruch überhaupt gar nicht entkommen können, dann ist ja die Frage, welche Weltanschauung führt uns dazu, dass wir friedlicher und toleranter miteinander umgehen können? Was hilft, um die Solidarität in der Gesellschaft zu fördern? Ich persönlich glaube und erlebe, dass es da sehr tiefe Ressourcen gerade im christlichen Glauben gibt. Dass die Beziehung zu Jesus die Kraft hat für Frieden und dafür entzweiende Tendenzen zu heilen. Und das ist ja etwas, was wir total brauchen, gerade in unserer Gesellschaft. Hier sind am Schluss noch ein paar von diesen Ressourcen. Erstens, glauben Christinnen und Christen, dass jeder Mensch im Ebenbild Gottes gemacht ist. Das bedeutet, dass jeder Mensch etwas von Gott mit sich trägt. Und das ist auch der Grundgedanke, der den Menschenrechten zugrunde liegt. Der deutsche Philosoph Jürgen Habermas, der sich selbst als religiös und musikalisch bezeichnet, sagt, dass die unantastbare Würde des Menschen eben vom jüdisch-christlichen Menschenbild herkommt. Also jeder und jede hat unendlichen Wert, egal was er oder sie denkt und glaubt, wie sie handelt. Und jedem Geschöpf gebührt Respekt, egal aus welcher Religion und Kultur oder welche sexuelle Orientierung man hat. Weil wir etwas von Gott widerspiegeln. Weil der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, ist jeder kostbar. Das bedeutet auch, dass wir die Sache oder die Meinung von der Person trennen können. Also die Trennung der Sach- und Personenebene. Dass wir ja eine Meinung schlecht finden können und die auch angreifen können, aber damit nicht die Person sterben muss. Und das ist der eigentliche Gedanke von Toleranz. Wir müssen nicht in allem einer Meinung sein, wir können um die Wahrheit ringen, aber uns trotzdem wertschätzen. Zweitens, von Jesus her kommen uns auch gesunde Grenzen der Toleranz. Und die brauchen wir in unserer Gesellschaft, auch wenn das irgendwie schrecklich klingt, Grenzen der Toleranz. Aber wir leben ja nicht so, als ob alle ethischen Überzeugungen gleich sind. Und das finde ich auch gut. Wenn ich zum Beispiel an die Genitalverstümmelung von jungen Mädchen denke, da will ich nicht, dass meine Toleranz grenzenlos ist, weil das bedeutet, dass die Opfer nicht geschützt sind. Wenn alles wahr ist, ist auch alles erlaubt. Und dann setzt sich immer der Stärkere durch auf Kosten der Schwächeren, weil es eben keine Grundlage mehr gibt, objektiv zu unterscheiden zwischen richtig und falsch. Rachel Den Hollander ist eines der Missbrauchsopfer von Larry Nassar geworden. Ist eines der größten Missbrauchsskandale in der Sportgeschichte der USA. Und sie war die erste, die Larry Nassar den Teamarzt angezeigt hat. Und sie hat einmal gesagt, dass sie den Mut gefunden hat, ihn anzuzeigen und auszusagen, weil sie wusste, dass das objektiv falsch ist. Sie sagt, selbst wenn niemand sonst mir geglaubt hätte, selbst wenn der Richter ihn nicht für schuldig befunden hätte, ich wusste, bei Gott ist das, was er getan hat, immer noch falsch. Und das hat ihr den Mut gegeben. Die dritte Ressource für Toleranz und Frieden, die ich im Christentum finde, ist die krasse Inklusivität von Jesus. Wenn ich mir die Biografie von Jesus anschaue, dann ist er der inklusivste Mensch überhaupt. Jesus hat abgehangen mit Prostituierten und Finanzhallen, mit ausgestoßenen, obdachlosen Frauen, die zu seiner Zeit gar nichts galten. Und er hat ganz scharfe Worte gefunden gegen religiöse Heuchler, die sich selbst für besser befunden haben. Jesus hat seinen Ruf aufs Spiel gesetzt für die Schwachen und am Ende sogar sein Leben gegeben. Hier ist Gott selbst, so glauben die Christen, der mächtigste von allen und er kniet sich nieder und wäscht seinen Freunden die Füße. Jesus hat bedingungslose Liebe zu jedem Menschen gelebt. Und er hat Wahrheit verkündet nicht auf Kosten der Liebe, sondern er war wahrhaftig, weil er liebt. Ein Theologe, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, nicht ich habe die Wahrheit, sondern die Wahrheit hat mich. Und diese Wahrheit hat nicht Recht, sondern Lieb. Und das ist Recht und das verändert. Das bedeutet, im Namen Jesu kann ich niemandem die Wahrheit um die Ohren knallen. Sondern es ist immer eine Wahrheit, die sich hinkniet und Menschen die Füße wäscht. Ich finde, das könnte Vorbild sein für unsere gesellschaftlichen Diskussionen und für unser Ringen um Wahrheit. Das könnte unfassbar förderlich sein für unsere Demokratie. Und dann viertens, was besonders ist und eine unfassbare Ressource ist, die Gewaltlosigkeit und die Feindesliebe, die Jesus gepredigt und gelebt hat. Jesus war ja absolut gewaltlos. Er hat sogar seinen Feinden vergeben, also der lässt sich lieber ans Kreuz schlagen, als Gewalt anzuwenden. Und das ist die Toleranz Gottes, die lässt sich ans Kreuz nageln. Das bedeutet, niemand kann sich auf Jesus berufen, der Gewalt anwendet. Jesus sagt sogar, hey, es reicht eigentlich gar nicht, tolerant zu sein, sondern ich möchte, dass ihr eure Feinde liebt. Dass ihr die liebt, die anders denken und anders handeln als ihr. Und das ist ja ein Anspruch, der weit über Toleranz hinausgeht. Feindesliebe. Ich glaube, damit unsere Gesellschaft toleranter und liebevoller wird, bräuchten wir nicht weniger von Jesus, sondern wir bräuchten eigentlich viel mehr von Jesus, weil er eine ganz neue Perspektive von Versöhnung eröffnet. Und dann fünftens, die Bescheidenheit der Gnade. Ich merke selbst, wie ich dem Anspruch von Jesus oft nicht gerecht werde. Christ oder Christin sein bedeutet nicht zu sagen, ich weiß, dass ich ein besserer Mensch bin und schaffe es irgendwie, die Leiter emporzuklettern und mir Punkte im Himmel zu sammeln, sondern Christin werden bedeutet, ich weiß genau, ich bin nicht so, wie ich sein sollte oder wie ich gerne wäre. Ja, ich mache Fehler, ja, ich versage. Ich brauche Jesus, dass der mich verändert. Und diese Erkenntnis bedeutet, dass man seinen Stolz aufgibt. Es macht bescheiden. Im Christentum ist also eigentlich eine Bescheidenheit der Gnade ganz inhärent. Gott sagt, ich nehme dich an, ich liebe dich. Nicht, weil du was Besonderes getan hast, sondern weil ich was Besonderes für dich getan habe. Ich mache dir meine Liebe zum Geschenk. Und das führt, richtig verstanden, zur Bescheidenheit. Ganz zum Schluss, oft wird mir die Frage gestellt, wenn es einen Gott gäbe, sollte der dann nicht alle akzeptieren und alle annehmen? Und ich glaube, seit Jesus auf dieser Welt war, ist die Antwort, ja, genau das tut er. Gott steht mit offenen Armen da. Die Frage ist, nehmen wir dieses Geschenk der Liebe an?
Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge von Kopfknistern, dem Podcast des Pontes Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Bei Anregungen meldet euch sehr gerne per Mail. Und zwar könnt ihr uns schreiben unter kopfknistern@pontesinstitut.org oder meldet euch auch gerne über Instagram per DM. Oder auf YouTube für Kommentar. Ihr findet uns überall unter Pontes Institut. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zu einer spannenden Q&A-Folge. Bis dann, ciao, ciao.